Hallo, herzlich willkommen bei Nachgehackt, dem Podcast für IT-Security. Mein Name ist Henrike Tönnes und hier spreche ich mit Expertinnen und Experten über Sicherheit in der IT-Technik. Und zwar so, dass es alle verstehen. Alle Rechner hochgefahren? Dann kann's ja losgehen. Jemanden mit seinen eigenen Waffen zu schlagen, gilt als eine der cleversten Strategien, Verteidigungsstrategien überhaupt. Und wenn man jetzt bedenkt, dass nicht erst seit gestern das Thema KI uns in der Cybersicherheit und auch sonst im Leben sehr beschäftigt, dann kann man sich schon überlegen, oh, da könnten doch vielleicht zwei Dinge zusammengehen. Kriminelle haben dank der neuen Technologie jede Menge neue Einbruchswerkzeuge an die Hand bekommen, in ihrer großen schwarzen Tasche mit dabei und können diese immer raffinierter nutzen. Keine Frage also, dass auch auf der anderen Seite bei der Cybersicherheit versucht wird, diesen neuen Bedrohungen einfach was entgegenzusetzen. Deshalb gibt es mittlerweile eine KI gegen die KI sozusagen. Exposure Management ist da ein Stichwort und hier kommen meine beiden heutigen Gäste ins Spiel. Mohammed Baiti und Samit Gökbayrak sind die Gründer des Startups Entry Zero. Spricht man das eigentlich Englisch aus? Ich frage mal direkt rüber. Ja, beide nicken. Und setzen unter anderem KI ein, um Organisationen eine Übersicht über ihre individuelle Bedrohungslage zu geben und dann auch effektive Schutzmaßnahmen zu empfehlen. Und darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen, ihr beiden, hier bei Nachgehackt.
Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Bevor wir jetzt ans Eingemachte gehen, gibt es bei uns ja immer drei Einstiegsfragen. Ihr nickt schon so wissend, das finde ich sehr schön, die ich euch jetzt einfach mal stellen möchte. Als allererstes, wofür benutzt ihr eure PCs am häufigsten?
Bei mir, ich verwende das hauptsächlich für Datenanalyse und Code Review. Wir arbeiten viel mit Daten, kombinieren viele Systeme und Datenquellen und ich übernehme gerne den Review-Prozess und die Koordinierung dieser Arbeiten. Das heißt, ich gucke immer über den Code bei der Entwicklung und ich gucke über die Ergebnisse, die daraus generiert haben. Und dafür nutze ich meinen PC am meisten.
Okay, das heißt, du bist eigentlich hauptsächlich auch privat in der Problemlösung unterwegs.
Genau, genau. Man muss halt sagen, auch bei mir gibt es keine scharfe Trennung zwischen Privat und Beruf. Das geht alles ineinander leidenschaftlich.
Okay, sehr gut. Und wie ist es bei dir?
Nicht überraschend, auch beruflich natürlich, in dem Kontext ein bisschen weniger technisch als Mohammed vielleicht, viel E-Mails, aber darüber hinaus auch viele Recherchetätigkeiten in Bezug auf technologisches Ökosystem, Marktgegebenheiten, was tut sich in der großen, weiten Welt im Kontext, insbesondere im Cybersecurity-Kontext. Und das sind so die Top drei Themen, mit denen ich mich eigentlich beschäftige.
Privat?
Ähnlich, es geht tatsächlich sehr stark Hand in Hand. Die Recherchetätigkeiten sind zum Teil aus der eigenen Interesse getrieben, nicht nur unternehmerischer Sicht, aber auch manchmal ertappe ich mich dann, dass ich häufig bei YouTube Shorts mal surfe, die dann vielleicht nicht immer sehr effektiv sind, aber das kommt dann auch schon mal vor.
Sehr schön. Ich habe jetzt einen neuen Begriff gelernt, das heißt nicht mehr Doomscrolling, sondern das heißt Hope Perusing. Das finde ich irgendwie sehr schön, wenn man so kleine Lichtblicke und nette, interessante Videos von Freunden und Bekannten sehen möchte. Ist eigentlich auch ganz schön.
Da gibt es reichlich.
Also, ja, genau. Ein bisschen positiver gemünzt. Gut, wenn ihr an IT-Security denkt, woran denkt ihr dann als erstes, ganz spontan?
Ich bekomme viele Assoziationen ganz spontan im Kopf. Bochum, Professor Paar, Professor Schwenk, die Kulturcafé an der Uni Bochum kann ich sehr empfehlen. aber insbesondere kommt mir in den Sinn Liebe zu Details und Geduld. Ich komme aus der offensiven Sicherheit, das heißt, ich habe jahrelang Angreifer studiert und der Methode angewandt. Und da lernt man, dass die Arbeit mit Ausdauer und höchster Präzision zu tun, ist die Essenz für den Erfolg. Und das verbinde ich am meisten mit der Sicherheit.
Okay. Bei mir ist mittlerweile die Vielfalt, die das Thema einfach umfasst, gesellschaftlicher Impact, technologischer Fortschritt etc. Und darüber hinaus ein Thema, was mich jetzt die letzten Jahre tatsächlich sehr stark treibt, ist eben diese unternehmerische Möglichkeiten, die damit einhergehen. Es ist ein sehr fragmentierter Markt und dementsprechend bin ich auch froh, mittlerweile in so einem sehr spannenden Umfeld unterwegs zu sein, was halt unternehmerisch auch gewisse Opportunities bietet.
Ja, wird auch nicht langweilig auf jeden
Fall. Das definitiv nicht, nein. Nicht mit der Medienlandschaft, die wir haben, wie im Kontext Cybersecurity, ja.
Das bringt mich gleich zur dritten Frage. Wurdet ihr schon mal gehackt?
Bei mir eigentlich ist es eher umgekehrt. Als ethischer Hacker war ich eher am meisten derjenige, der die anderen gehackt hat. Also als ethischer Hacker, nur zur Erläuterung, da ist man autorisiert, Unternehmen und Teams zu hacken. Zum einen, um Schwachstellen aufzudecken, damit die frühzeitig geschlossen werden, oder um Kampagnen wie Phishing etc. zu führen, um Awareness zu schaffen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, tatsächlich wurde ich vor ein paar Monaten gehackt, selbstverständlich. Und das war eigentlich peinlich, aber um das, soll ich Kontext darüber geben, was da passiert
ist? Total gerne, das ist ja spannend für alle.
Ja, also wir sammeln täglich Informationen über Schwachstellen, die jemals publiziert wurden, um priorisiert die für unsere Kunden zu präsentieren. Und da sind ungefähr 250.000 Schwachstellen seit 25 Jahren. Und wir merken, dass nur aus dieser 250.000 Schwachstellen nur 6% werden von Hacker genutzt.
Okay.
Und darauf fokussieren wir. Und leider muss man feststellen, dass die gängigen Systeme zum Schwachstellen-Scans, zum Checks von diesen Schwachstellen, auch die total etabliert in großen Unternehmen, dass bei bis zu 50% dieser hackerrelevanten Schwachstellen keine richtige Überprüfung haben, sondern die machen das passiv. Das heißt, die gucken, was ist die Produktinformation, sagen ja, wir behaupten, die Schwachstelle da ist oder nicht. Und das führt zu Problemen. Und um diese Probleme zu vermeiden, bündeln wir mehr Systeme zusammen. Nichtsdestotrotz bleiben ein paar Schwachstellen übrig, die wir selber dafür eine Checkroutine, eine Überprüfung implementieren. Mhm. Und um das zu tun, muss man selber Systeme, die anfällig gegen diese Schwachstelle aufsetzen. Das tun wir in der Regel automatisiert in der Cloud, aber bei einem Mal, wo ich das für Bewerber als Challenge zur Verfügung stellen möchte, habe ich das manuell gemacht und ich habe einen Fehler bei der Konfiguration bei der Firewall, weil ich sehr lange diese manuelle Arbeit nicht gemacht habe und die Systeme waren online. Und ich bin total überrascht, erschüttert, dass das innerhalb einer Stunde wurden die Systeme gehackt. Und ich habe das mitbekommen. Und das war ein großer Aha-Effekt, zeigt umso mehr, wie schnell die Angreifer geworden sind, dass die Systeme gefunden haben, die Schwachstelle herausgefunden haben und das gehackt haben.
Ja. Ist da was passiert?
Ich habe nur dadurch, dass es eine Testumgebung ist und ich Monitoring-Lösung habe, dass ich frühzeitig detektiert habe, habe ich alles gelöscht.
Okay.
Also,
Gott sei Dank.
Ja, genau. Zum Glück.
Ja. Ja, das buchstäbliche blaue Auge.
Ja, richtig, genau.
Und wie war das bei dir, Samit?
Ja, ich wurde tatsächlich vor knapp 20 Jahren mal, mein eBay-Account wurde gehackt.
Oh.
Mit einem Identitätsdiebstahl, wo quasi ein Bankkonto für mich angelegt wurde.
Ach.
Das heißt, das Bankkonto angelegt, in meinem eBay-Konto hinterlegt, was ich nicht gemerkt habe. Ich habe was verkauft und der Kunde hatte überwiesen. Ich habe nie das Geld erhalten. Und nach hin und her hat es dann herausgestellt, dass dieses Bankkonto eben nicht meins ist. Und glücklicherweise war das Geld noch auf dem Konto, war jetzt auch keine Riesensumme. Das heißt, die Bank hat es zurückerstattet. Also da war der Angreifer leider noch nicht so schnell. Oder glücklicherweise noch nicht so schnell. Und ich musste dann halt Passwort und Co. ändern. Also es war glimpflich. Was aber halt zu dem Zeitpunkt anscheinend nicht so üblich war, dass man, mittlerweile kriegt man ja viele Notifikationen, wenn mal irgendjemand sich irgendwo eingeloggt hat. Das gab es halt zu dem Zeitpunkt nicht auf dem Level. Also das war so ein kleiner Schockmoment für mich, dass ich halt einfach nichts mitbekommen habe. Hätte ja auch was Teureres sein können und hätte auch anders ausgehen können. Aber das war so der Hack vor knapp 20 Jahren, der war tatsächlich bei mir.
Wahnsinn.
Ja, ist schon... Hatte ich schon fast vergessen, ehrlich gesagt, aber jetzt in diesem Fragekontext ist es wieder so ein bisschen aus dem Gedächtnis herausgekommen.
Ja, und daran sieht man aber auch, wie sich das verändert hat. Ich glaube, das würde so auf diese Art und Weise nicht passieren.
Zumindest würde ich wahrscheinlich mal hier und da eine Benachrichtigung bekommen, dass irgendwas mit den Systemen vielleicht ist.
Ja, es wird ein anderes Gerät benutzt.
Genau.
So,
genau.
Stimmt das? Und ja, meistens stimmt es ja.
Wobei man das ja mittlerweile sogar schon ignoriert, weil man glaubt, selbst irgendwo eingeloggt zu haben und dann klickt man einfach immer.
Ich tatsächlich nicht.
Nicht? Okay,
aber das liegt, glaube ich, daran, dass ich hier schon sehr sensibilisiert worden bin.
Awareness,
so diese ganze Cookies und Pop-Up-Sachen, ich gucke da immer tatsächlich einmal mehr hin, glaube ich, mittlerweile.
Sehr vorbildlich.
Ich weiß nicht, ob das was mit vorbildlich oder vielleicht mit ein bisschen paranoid zu tun hat, aber gut. Sagen wir vorbildlich, finde ich auch. Nein, alles klar. Gut. Ihr habt ja jetzt ein Unternehmen gegründet, was sagt so, okay, wir gucken jetzt mal, wie kriegen wir denn Unternehmen geschützt, ganz besonders eben mit Hinblick auf die KI in der Cybersicherheit, die ja jetzt wirklich auf dem Vormarsch ist, ja schon fast untertrieben, das zu sagen. Wie genau macht ihr das denn bei euch? Was genau ist euer Ansatz?
Vielleicht mal ganz kurz so ein Abriss, was wir grundsätzlich als Entry Zero machen. Wir werden ja sicherlich im KDI-Kontext noch mal ein bisschen tiefer eintauchen. Also wir als Entry Zero bieten, und du hast das Einstiegs eigentlich ganz gut zusammengefasst, eine kontinuierliche und priorisierte Übersicht der Angriffsoberfläche. Und die Angriffsoberfläche in dem Sinne sind die digitalen Assets, die schlussendlich online verfügbar sind und im Kontext der Unternehmen zur Verfügung stehen. Mhm. Und das machen wir voll automatisiert. Das ist natürlich einer der wesentlichen Eckpfeiler, die bei uns eine Rolle spielen. Und wir setzen dabei die Angreiferbrille auf. Das heißt, wir sind nicht die klassischen Verteidiger, Moment hat es vorhin gesagt, aus der ethischen Hackerperspektive quasi, die aus der er kommt, setzen wir die Angreiferbrille auf und versuchen eben, uns reinzuversetzen in die Lage, um eben diese Schwachstellen zu identifizieren. Und das Ziel für uns oder die Zielgruppe, die wir in der Regel ansteuern, sind große also mittelständische bis große Unternehmen. Mhm. Weil die in der Regel entweder Probleme mit IT-Sicherheitsteams haben, also vielleicht nicht die Skillsets haben, oder halt eben komplexe IT-Systemlandschaften haben. Und aufgrund der dezentralen IT-Landschaft in der Regel hat man eigentlich immer einen blinden Fleck. Und das ist genau die Herausforderung, die dann uns zum einen challenged, um genau die Ergebnisse zu liefern, die das Unternehmen haben sollte. Mhm. Und um eben genau diesen Unternehmen Unterstützung zu leisten und diese Probleme mehr oder weniger auszuhebeln. Mhm. Das ist so der Fokus, den wir haben.
Das ist ja super spannend. Ne? Ich will noch mal ganz kurz auf den Begriff ethisches Hacking gehen, weil das total spannend ist für Menschen, die sich damit nicht befassen. Wie kommt man dahin?
Das ist sozusagen wie in verschiedenen Feldern in der Wissenschaft sozusagen, es gibt immer, oder aus dem Militär gibt es Red Team, Blue Team, also Angreifer, Verteidiger, damit man die Verteidigungslinie besser hinbekommt. Und sozusagen diese Red Team oder diese Angreiferbrille, das ist genau dieses ethischen Hacking-Kosmos. Aber im Gegensatz zu böswilligen Aktoren, da hat man eine Einverständniserklärung von den Zuständigen für die Security in dem Target, bei der Company etc. Und genau, da muss man dann anfangen zu lernen, genau zu hacken, Systeme auseinanderzunehmen, Webseiten auseinanderzunehmen. Und das ist kein Sprint. Man muss feststellen, dass es kein Sprint ist, sondern ein Marathon. Das heißt, man muss das immer wieder und wieder machen, auf den Neustand bleiben, überwachen was oder lesen, was Angreifer machen, was ist deren Taktiken, deren Techniken und das anzuwenden und mit der Hoffnung, dass man dann bessere Ergebnisse für seine Kunden mehr herausfindet, dass diese Probleme geschützt werden, bevor Angreifer das ausnutzen.
Klingt so ein bisschen, als wärst du ein Superschurke, der zu den Superhelden übergelaufen ist. Für mich. Okay. Vielleicht können wir einen kurzen Abriss geben. Was hat sich denn aus eurer Sicht im Bereich KI in der Cybersicherheit in der letzten Zeit entwickelt? Was hat sich verändert?
Eigentlich hat KI uns in vielen Bereichen dieses bedrohungsorientierte Überwachung der Angriffsfläche geholfen. Insbesondere bei drei Aspekten würde ich einmal beleuchten. Einmal die Automatisierung des Finden von Systemen, die online sind, die einem Unternehmen gehören. Das zu automatisieren, eine große Challenge. Das hat uns KI sehr gut geholfen, komme ich gleich dazu, wie. Und die zweite Sache, eine ganz spannende Sache, ist die Priorisierung von Schwachstellen. Ein ganz heißes Thema, komme ich auch gleich dazu. Und drittens bei der Visualisierung der Angriffsfläche, denn bei Großunternehmen kann das sein, dass wir 10.000 bis 100.000 von Systemen haben. Wie kriegt man schöne gute Insights daraus? Und da hat uns KI geholfen. Aber vielleicht davor möchte ich einen ganz wichtigen Punkt im Kontext von KI hervorheben über diesen Podcast. Wir nutzen nicht nur maschinelles Learning, was jetzt groß in den Medien ist bei der KI, das heißt Entscheidungsbäume, neuronale Netze bis zu Gen-AI. Wir nutzen eigentlich ein Feld auch on top, das wenig mediale Beachtung findet und wenig Anwendung in der Security ist. Das ist das Feld des Mathematical Optimization aus der KI. Was ist das, dieses Feld? Dieses Feld wird benutzt, um optimale Lösungen ein Problem zu finden unter bestimmten Einschränkungen, zum Beispiel bei Paketdienst. Wie kriege ich alle diese Pakete in kürzester Zeit geliefert, wenn Route XY gesperrt und nur zwei Lastwagen mit so viel Kapazität haben, zwei Fahrer? Und dann nutzt man Mathematical Optimization, um diese beste Lösung unter diesen Einschränkungen zu finden. Und wir nutzen das, also das ein Vorteil bei diesem Feld vielleicht auch für die Security Community ist, man braucht keine Daten, um das Modell zu trainieren.
Ah, okay.
Ein Nachteil, man braucht für jeden Anwendungsfall ein spezielles Modell. Wir haben einen Vorteil, dass wir mit einer der etabliersten Experten aus der USA zusammen kooperieren, der für uns dieses Modell für unseren Anwendungsfall konzipiert hat. Von daher haben wir diesen Nachteil nicht. Und wo nutzen wir das, KI, in dieser Automatisierung des Findens? Wenn wir ein Domain finden, zum Beispiel nehmen wir das Unternehmen EY. EY.com gehört zu EY, das ist einfach zu entscheiden. Aber das zum Beispiel ara.com oder ein anderer Domain, gehört das zu EY oder nicht? Wie sollen wir uns entscheiden? Und bei dieser Entscheidung hilft uns dieses Mathematical Optimization, denn wir wollen ein Optimum hier. Wir wollen keine falschen Aussagen treffen. Deswegen nutzen Optimization in dem Feld. Und wenn wir Daten haben, dann trainieren wir einen Machine Learning Algorithmus, der dann weiter potenzielle Domains und IP für uns findet, die wir wieder mit Mathematical Optimization validieren. Und somit haben wir diese Automatisierung bei dem Finden des Systems online, bei allen Systemen, die online sind im Internet für ein Unternehmen, große Hilfe mit KI. Ein zweites Thema ist die Priorisierung von Schwachstellen. Eigentlich hier vielleicht zwischen Klammern. Mich beunruhigt, dass das keine Debatte in Deutschland und Europa über das Thema stattfindet, denn die Hauptquellen für Schwachstelleninformationen, die liegen in den USA. Und seit einigen Jahren, insbesondere in den letzten 2-3 Jahren, gibt es schon da große Debatten über die Probleme. Es gibt Probleme bei den Schwachstellen. Viele Schwachstellen werden, fehlen Informationen da drin. Bis zu 20.000 Schwachstellen gibt es keine Informationen dazu. Das heißt, die Security-Leute oder die IT-Leute wissen, ist das kritisch, nicht kritisch, etc. Bei vielen Schwachstellen dauert das ein Jahr, bis die Informationen da liegen. Und jetzt mit der Trump-Administration muss man auch sagen, leider stehen die Units, die dafür verantwortlich sind, zum Beispiel die CISA, die BSI in den USA, die Pendant von BSI, total unter Druck. Viele Leute werden gefordert zu kündigen und so weiter. Das heißt, es gibt da ein paar Probleme. Und wir nutzen dann KI, diese trotz fehlender Information eine gute Priorisierung für unsere Kunden hinzubekommen, die nicht nur einfach aus technischen Informationen über Schwachstelle dann eine Entscheidung zu treffen, sondern wir gucken, ob Kriminelle das ausnutzen, ob da ein Code für diese Schwachstelle online ist, ob das automatisierbar ist und so weiter. Und das alles mit Hilfe eines Entscheidungsbaums aus der KI, um zu sagen, hey, auch der Sektor, zum Beispiel, weil Telekommunikation ist das anders als Energiesektor etc. Da sind andere Cyberkriminelle unterwegs und da hilft uns KI enorm. Und last but not least ist die Visualisierung. Das heißt, wir kriegen 100.000 von Systemen, haben wir angesprochen. Wir haben Screenshots und Informationen über diese Systeme und mit KI können wir die gruppieren.
Okay.
Das heißt, Systeme, die gemeinsame Eigenschaften haben, kommen zusammen in der Gruppe. Das heißt, man kann sich vorstellen, anstatt einen Ordner mit 100.000 Screenshots, da kriege ich 3 Ordner mit 2 Unterordner mit maximal 10 weiteren Ordner und dann habe ich Top-Übersicht. Und dann, interessant sind das immer, die Systeme, die nicht gruppiert bekommen, sind meistens Outlier. Da sieht man Leaks von API-Keys oder so weiter. Das heißt, das hilft uns auch, einige Misskonfigurationen zu detektieren.
Naja, das ist wirklich spannend, richtig spannend. Und das hat sich jetzt alles über einen Zeitraum von wie lange entwickelt?
Wir arbeiten an diesem Thema seit etwas längerer Zeit, so seit Jahren, aber intensiv jetzt haben wir, weil man muss also sich vorstellen, wir erproben erstmal, liefert das gute Ergebnisse, wie ist das die Raten, wie viel Fehler macht das etc. Aber ich würde sagen, in den letzten insbesondere das letzte Jahr, in diesem letzten Jahr, sind die Ergebnisse für uns sehr zufriedenstellend, dass wir bei einigen Entscheidungen tatsächlich dann KI nutzen. Bei anderen reviewen wir immer. Also sind wir als menschliche Komponente noch als Quality Gate da.
Ja, okay. Ja. Und du hast ja auch gesagt, das hat sich verändert und das ist mehr geworden und das ist auch für jeden Sektor anders. Seht ihr denn insgesamt auch Veränderungen in den Angriffssektoren?
Ja, also gebe ich das weiter an Samet?
Ja. Also die Punkte, die wir jetzt gerade von Mohamed auch gehört haben, wo wir quasi die KI nutzen, um diese Optimierung vorzunehmen, mit dem Statement von Einstiegs, dass wir quasi die Brille des Angreifers aufsetzen, kann man sich relativ eins und eins zusammenzählen, dass die Angreifer natürlich die gleichen Methodologien und Tools zum Teil nutzen, um genau das, was wir im Ethical Hacking machen, eben genau auf der anderen Seite für die bösartigen Absichten vorantreiben. Deswegen ist das so ein Rennen eigentlich. Ich nutze da zwischendurch die Analogie zwischen Tom und Jerry ganz gut. Ich glaube, das trifft es, weil das ist halt ein kontinuierlicher Zweikampf mehr oder weniger. Und was man einfach hier sicherstellen muss, ist, wer ist dem anderen quasi immer ein Stück voraus? Und das ist genau unsere Intention, was es ja im Grunde in der technologischen Entwicklung immer ist. Wie schaffen wir es, dem anderen quasi einen Schritt voraus zu sein, um genau das dem entgegenzuwirken? Und vielleicht noch einen ergänzenden Punkt, was diese ganze Problematik auch noch ein bisschen beflügelt, um das Ganze nochmal zu unterstreichen, dass diese Effizienz der Angreifer klar von Zeit zu Zeit stärker werden, auch wie wir es bei uns in der Verteidigung quasi merken. Es gibt so ein grundlegendes Problem, was das Ganze künftig nochmal so ein bisschen exponentiell nach oben treiben könnte. Und das ist die Tatsache, wir hatten über die IT-Assets gesprochen, gerade bei so komplexeren Landschaften. Wenn die Unternehmen es nicht schaffen, dieses Problem zu beheben, dann werden die Effizienzmaßnahmen, die auf der Angreifersicht quasi jetzt deutlich besser werden, zu einem exponentielleren Anstieg der Exploits führen, also die Ausnutzung der Schwachstellen führen. Und es gibt da eine sehr interessante Studie zu. Es wurden 500 betroffene Unternehmen befragt und 76% dieser Unternehmen haben gesagt, dass die entweder durch nicht gemanagte Assets oder schlecht gemanagte Assets attackiert wurden. Also entweder der blinde Fleck oder eben man hat nicht gewusst, ist es eine kritische Schwachstelle, wie patche ich das überhaupt, habe ich die Ressourcen? Und das geht so ein bisschen, also wenn man das fundamentale Problem nicht löst, dann wird man auf der Optimierungsebene wahrscheinlich immer einen Schritt zurückliegen. Und das ist genau der Punkt, wo man, glaube ich, nochmal explizit draufschauen muss, um sicherzustellen, dass man on track ist und präventiv. Und das machen wir ja. Wir sind ja ein präventives Unternehmen und nicht erst, wenn es quasi zu spät ist. Und
genau. Das ist nicht das Gaffertape auf die geplatzte Aquariumscheibe kleben.
Genau, das hilft halt. Klar, das kommt auch vor. Also dafür gibt es auch reichlich Experten unterwegs. Aber wir sehen halt zu, dass wir präventiv den Schutz sicherstellen. Und das ist genau die Quintessenz.
Ja. Vielleicht ein weiterer Aspekt zu dem, was Samit gesagt hat im Kontext von KI im Schwachstellen. Ich meine, wir erproben das, aber wir glauben schon, dass Kriminelle das vermehrt ausnutzen werden ist. Man kann nun mittlerweile KI nutzen, um Code für eine Schwachstelle zu schreiben, damit man das ausnutzt, damit man mit diese Schwachstelle hackt. Und das ist bisher ist immer eine Hürde, wenn ein Code nicht online ist, dann natürlich gibt es verschiedene Stufen von sozusagen böswilligen Akteuren, aber viele von diesen böswilligen Akteuren waren nicht in der Lage, diese Schwachstelle auszunutzen, weil da gibt es nicht diese technischen Mittel. Mhm. Und mit KI kann man mittlerweile eine Beschreibung geben, etc. und dann die KI schreibt den Code. Und dann kann man es erproben und kann man es los ins Internet jagen.
Okay, Und dann?
Und dann, es geht darum, genau, wer ist schneller? Okay. Verteidiger oder Angreifer? Und da legen wir groß Wert, dass wir immer so schnell wie möglich, ich meine, das Beispiel und vom das Anfang.
Antizipieren quasi.
Ja, genau.
Und im Zweifel ist dann, und dann, worst case, man landet in der Medienlandschaft, weil man irgendwelche Datenleaks hat oder erpresst wird
Also das zeigt umso mehr, wie wichtig das ist, mittlerweile kontinuierlich die Sachen zu machen. Mhm. Also bisher war es immer Snapshots, so Pentesting etc., Edge-Hacken. Mhm. Die machen immer einen Snapshot, bevor ein Dienst online geht. Die werden für ein paar Tage, dann setzen sie sich und untersuchen diese Dienste auf Schwachstellen, wie kann man die hacken, aber dann ist die online. Und jetzt aufgrund dieser Herausforderung ist es umso mehr wichtig, dass 365 Tage dauerhaft diese Art von Schutz durchzuführen.
Also ein wirklich sehr kontinuierliches Monitoring dazu.
Immer wenn neue Schwachstelle kommt, direkt zu überprüfen, sind wir betroffen, bei welchen Produkten, haben wir Evidenzen und so weiter. Mhm.
Ich habe vorhin in der Einleitung das Buzzword Exposure Management quasi mit reingenommen, KI-gestütztes Exposure Management. Könnt ihr mal erklären, was das ist?
Also es geht bei Exposure Management insbesondere zu gucken, aus der Hackerbrille jetzt in unserer Sicht, wir nehmen ein Unternehmen als Beispiel. Als erstes gucken wir alle Tochtergesellschaften dieses Unternehmens auf der ganzen Welt. Und dann in einem Folgeschritt, und das ist die größte Herausforderung, alle Systeme, das heißt alle Exposure von diesen Unternehmen, inklusive alle ihre Tochtergesellschaften im ganzen Internet zu finden. Okay. Und dann immer zu gucken, welche Produkte da laufen und mit Höhemaß an Präzision, Produkte und Versionen, weil das entscheidend ist. Schwachstellen, Misskonfigurationen sind immer bezogen auf ein Produkt. Das heißt, wenn man die Produkte nicht gut findet, managt, also im Kontext von Management, dieses Überblick über die Produkte, dann hat man schon verloren, auch wenn man dann eine super Datenbank an Schwachstellen und so weiter hat. Ja. Darüber hinaus genau muss man die Arbeit gut und präzise bei der Schwachstellen. Wenn man das alles managt und kontinuierlich über die Zeit läuft, das ist dieses Exposure Management. Und mit der Unterstützung von KI, wie wir besprochen haben, wäre das KI-gestütztes Exposure Management.
Okay. Und was ist da der Vorteil von KI für euch?
Ich würde erstmal sagen, höher Grad an Automatisierung, schneller bei den Ergebnissen zu sein, schneller und präziser. Und bei der Visualisierung enormer. Also man undermined, das heißt, man schätzt das nicht, wie wichtig das ist, auch als Mensch danach eine gute Visualisierung zu haben. Ja. Weil man, natürlich, wir haben ein Tool, ein Framework, aber wir bieten auch unsere Expertise und Know-how on top. Und um das gut zu machen, ist eine Visualisierung extrem wichtig. Und da hilft uns KI enorm.
Vielleicht genau, nochmal vielleicht ergänzend dazu. Jetzt haben wir sehr stark auch darüber gesprochen, was die KI in unserem Produkt, in unserem Service quasi einen Mehrwert bietet. Was wir jetzt noch nicht so ganz im Fokus hatten, war, wie gehen wir als Unternehmen damit um?
Da wäre ich jetzt drauf gekommen, okay, dann, tatsächlich, aber finde ich gut. Ja.
Greife ich da schon mal so ein bisschen vorweg. Und zwar die Tatsache, dass wir als Entwicklerteam oder unser Entwicklerteam auch während der Entwicklungsprozesse mittlerweile, jedem ein Begriff Copilot im Entwicklungsprozess, quasi auch ein sogenanntes Bot nutzt, ja, um genau Themen, die vielleicht zuvor sehr simpel zwar waren, aber zeitraubend waren, die vielleicht dann auch nicht so viel Spaß gemacht haben an der einen oder anderen Stelle, genau mit solchen Ansätzen wie des Copilots auch jetzt mittlerweile einen ganz anderen Workflow innerhalb des Unternehmens hat. Also man kann wahrscheinlich sogar sagen, dass der Spaßfaktor tatsächlich bei der Entwicklung gestiegen ist und ich als ehemaliger Informatiker, der jetzt schon lange nicht mehr entwickelt hat, denke sogar mittlerweile, vielleicht sollte ich wieder anfangen, weil einfach die Mittel und die Tools einfach da sind. Also es ist, man kennt es ja, man nutzt ja mittlerweile auch selber vielleicht hier und da, um gewisse Sachen zu recherchieren. Es ist einfach ein powerful Tool, das einem einfach genau diese Möglichkeiten gibt. Es kommt natürlich mit gewissen Downsides. Also man muss natürlich, wenn man jetzt als Unternehmen in der Entwicklungsumgebung solche Tools nutzt, einfach sicherstellen, dass man nicht die KI mit Informationen füttert, die nicht gefüttert werden sollten. Yeah. Das ist so ein bisschen das Problem auch. Wir haben auch relativ früh angefangen, eine gewisse Richtlinie zu etablieren, um einfach mal nur ein Beispiel zu geben. Wenn man jetzt irgendwelche Passwörter oder API-Keys sichtbar in dem Quellcode hat und das dann quasi reingibt, dann ist es quasi nicht mehr ein Geheimnis, sondern ist es quasi gefüttert wurden und die Informationen sind preisgegeben. Und da muss man, glaube ich, auch einfach das Team darüber sensibilisieren, dass gewisse Mechanismen implementiert werden. Man muss anfangen, die Tools wirklich sinnvoll zu konfigurieren. Also wir haben die Dinger quasi studiert, ja, um sicherzustellen, dass nicht die falschen Informationen innerhalb der Prozesse der KI genutzt werden. Und das sind so die zusätzliche Sicht zu dem Produkt, wo wir die KI nutzen, als auch für uns intern, um eben diese Optimierungsmechanismen bei uns eben durchzuführen.
Man muss ja sagen, aber es ist tatsächlich herausfordernd. Also wir haben natürlich analysiert, was schicken diese KI-Erweiterungen an Daten in die Cloud und was passiert, wenn wir mehrere Tabs öffnen, schicken die da alles mit und so weiter. Haben wir Richtlinien abgeleitet, aber also nichtsdestotrotz das zu überwachen und immer darauf hinzuweisen, ist eine große Herausforderung. Man nimmt das öfters auf die leichte Schulter und man möchte schnell seine Arbeit machen und dann kommt, da ist der Fehler. Und das heißt, das ist schon, da muss man schon Fleißarbeit da reinbringen.
Ja. Komponente Mensch an der Stelle.
Genau. Ja. Ein Punkt ergänzen darf, das betrifft wahrscheinlich ein bisschen auch die größere Menge der Zuhörer. Ich habe jetzt erfahren, dass im Kontext der Office-Pakete, die jeder tagtäglich nutzt, das Copilot standardmäßig aktiviert ist. Das heißt eigentlich, jedes Word-Dokument, Excel, Outlook ist halt ein Input-Parameter für die KI. Also man muss mittlerweile sehr vorsichtig in Bezug auf die Konfiguration sein. Wenn man sagt, ich möchte bewusst nicht füttern, dann muss man sich mittlerweile opt-outen und nicht mehr dafür einwählen. Das ist genau dieser Mechanismus, den man jetzt ein bisschen berücksichtigen muss.
Das ist gut zu wissen. Das ist ja etwas, was man überhaupt nicht
erfährt. Nicht so mitbekommt tatsächlich.
Nee. Ja, das gilt für die, wenn ich das jetzt neu installiere.
Oder das werden jetzt wahrscheinlich die neuesten Updates und Tools sein. Also ich habe das jetzt am Rande mitbekommen. Ich muss das selber jetzt bei mir auch noch angehen. Das waren jetzt die latest News, die ich am Rande mitbekommen habe. Und das sind genau diese Richtlinien, wo wir jetzt auch gucken müssen, dass wir halt sicherstellen, dass da jetzt nicht falsche Informationen irgendwie, also zumindest nicht bewusst gefüttert werden. Und das sind genau die Sachen.
Genau. Dann muss ja der Enduser auch richtig aufpassen eigentlich, ne? Heutzutage muss man da irgendwie genau, sich auch ein bisschen.
Ich meine, wie es immer in verschiedenen Fällen werden mehr und mehr über die Zeit Best Practices entstehen und prominenter werden und da werden die mehr und mehr umgesetzt.
Ja.
Aber es dauert bis dahin und deswegen ist man ein bisschen zum Teil alleine gelassen, wie man da damit umgeht.
Ja klar, wenn ich jetzt von mir als End-User ausgehen würde und denke, okay, so ein Unternehmen, die müssen ja unfassbar daran interessiert sein, von euch da quasi beschützt zu werden. Wie ist das denn, also einfach mal so hands-on für euer Unternehmen, wenn ihr Akquise macht oder wenn ihr in die Unternehmen geht? Werdet ihr da mit offenen Armen empfangen oder ist das immer noch so ein Thema, wo man sagt so, ja, da sind die Jungs, die wollen irgendwas mit KI bei uns machen.
Ja. Also es ist spannend. Spannend in unserem Kontext ist, man muss ja immer, wir haben die Herausforderung mit der Rechtslage, dass wir im Vorfeld nicht viel machen, bevor wir Einverständniserklärung. Aber nichtsdestotrotz, bei diesem Exposure Management, dadurch, dass wir auch viele Datenquellen passiv nutzen, können wir Informationen sammeln schon im Vorfeld, bevor zu Ihnen ein Pitch zu gehen beim Unternehmen. Und öfters haben wir einen Aha-Effekt, wenn wir zeigen, was wir über die wissen und sehen. Und es fängt schon damit an, welche Domains wir zeigen und IP-Ranges, also Systeme, die gehören, die gar nicht auf dem Schirm hatten. Und also das hilft schon sehr, dieses Thema beim Pitching, wenn man zeigt, hey, ich sehe etwas, was du nicht siehst.
Ja, okay. Aber dann springen die auch auf.
Ja.
Also hattet ihr schon mal jemanden, der gesagt hat, nein, danke, ich möchte bitte nicht beschützt werden?
Es wäre ein bold Move zu sagen, ich möchte nicht beschützt werden. Ich glaube, dann hätte derjenige, der verantwortlich für die Sicherheit ist, schon andere Probleme. Ja. Also bei uns am Ende des Tages ist, also das KI ist natürlich nur ein Enablement an der Stelle. Wir sind sehr ergebnisorientiert unterwegs, wie gerade schon vom Moment besprochen. Und wir versuchen das halt auch aus dieser Perspektive zu sehen. Und also wir hatten noch nie jemanden, der gesagt hat, ich will nicht geschützt werden. Entweder ist es dann, dass er vielleicht, also hängt halt immer vom Stakeholder ab, dass er vielleicht nicht auf Anhieb dieses Thema auf dem Schirm hatte und dann brauchst du natürlich ein bisschen mehr Überzeugungskraft als diejenigen, die das Ganze jetzt verfolgen und wissen, was da relevant ist.
Ja, natürlich. Wenn ihr jetzt mal eure Glaskugel hernehmt und mal ein bisschen in die Zukunft guckt, wie geht das so weiter aus eurer Sicht alles?
Also,
ich weiß, das ist gemein.
Ja, es ist. Also da kann man ja wirklich viel hineininterpretieren und da gibt es ja auch viele, die da sicherlich differenzierte Perspektiven zu haben. Aber Fakt ist, dass das ein unumgängliches Thema ist und dass diejenigen, die es nicht nutzen, definitiv hinten raus Probleme haben werden. Und wir haben jetzt auch sehr viel über die Vorzüge gesprochen, haben zwar ein paar Probleme angesprochen, aber vielleicht kann man nochmal so ein, zwei Punkte hervorheben, die so ein bisschen das Risiko auch aufzeigen. Eins wurde von Mohamed schon erwähnt, dass man quasi mit den Chatbots oder mit den Bots mittlerweile Malware schreiben kann, ohne wirklich Skillsets zu haben, programmieren zu können. Das ist so ein Aspekt. Auf der anderen Seite sind die AI-Systeme, also die Bots, die wir kennen, selbst Angriffsflächen, potenzielle Angriffsflächen. Das heißt, wenn man es schafft, einen Prompt auszuführen auf einem Bot und es in irgendeiner Form zu umgehen, dass es die Information zu dem Unternehmen vielleicht bietet, die Unternehmen eigentlich gar nicht rausgeben wollen. Also wenn es halt schafft, irgendwie so ein bisschen sich reinzuhacken und dann über die Bot-Systeme Anfragen stellt und das dann fleißig die Ergebnisse rausliefert, das ist dann natürlich noch ein zusätzliches Risiko.
Ja.
Deswegen ist der Punkt zu nutzen ein Aspekt, aber um sicherzustellen, dass man ein gewisses Sicherheitskonzept drauflegt, ein elementarer Bestandteil. Und wir werden nicht mehr drum herum kommen und wie gesagt, diejenigen, die es nicht nutzen, werden definitiv am Ende des Tages die Verlierer sein. Die Frage ist einfach nur, in welchem Kontext man das nutzt. Man muss sich halt die Experten reinholen. Klar, es gibt es nicht en masse, aber ich glaube, dafür sind viele, viele Unternehmen mittlerweile sehr fokussiert und spezialisiert unterwegs. Also es wird eine sehr spannende Zeit werden. Man muss einfach nur zusehen, dass man, wie gesagt, dass der Tom und Jerry, die Analogie wieder, dass man immer einen Schritt voraus ist und möglichst versucht, die richtigen Schritte zu gehen. Und das ist so zumindest mal meine Sicht auf die ganze Thematik.
Ja, siehst du es?
Also ich finde insbesondere in so einem Kontext dieses Exposure Management und Schwachstellen extrem spannend, dieses Thema, dass die KI dann Code für Schwachstellen nutzt. Das könnte ein Game Changer auch da sein. Aber ich beobachte, unabhängig von dem Schwachstellen-Thema, insbesondere bei Großunternehmen, dass mittlerweile viele Teams gehen selber ihren Weg mit der KI und Nutzung davon, weil zentralisiert dann paar sozusagen Hürden stehen mit Freigabe etc. Und langsam entsteht so aus meiner Sicht, ähnlich wie damals hieß es Shadow IT, dass Systeme online sind, die Zentrale sozusagen nicht keinen Überblick darüber hat, dass so ein Shadow AI entsteht. Das heißt, okay, viele Teams nutzen AI-Modelle, die sozusagen zentrale Team nicht auf dem Schirm haben, auch die IT-Security-Teams und so weiter. Okay. Und das bietet jetzt neue Angriffsfläche. Und das wird immer spannender werden. So, wie schützen wir unsere AI-Modelle, die wir nutzen? Wie schützen wir unsere Lieferkette und so weiter? Das heißt, da wird im Kontext von Cybersecurity nicht langweilig in dem Kontext.
Okay. Bevor ich euch jetzt vom Haken lasse, wir geben ja gerne unserer Zuhörerschaft immer noch mal so eine kleine Takeaway-Message mit etwas, was ihr den Zuhörenden mitgeben wollt in puncto IT-Sicherheit, einfach so als kleinen Tipp. Ich sag's mal so, das Stichwort Passwortmanager ist schon sehr oft gefallen. Vielleicht fällt euch noch was anderes ein.
Dann wäre vielleicht aus meiner Sicht diese Priorisierung von Schwachstelle als Takeaway für CISOs in Deutschland und Europa. Ich meine, wir sind aufgrund unserer Historie sehr gut vernetzt mit CISOs, auch bei DAX-Unternehmen. Mhm. Und merke immer wieder, dass die immer noch Priorisierung von Schwachstellen basiert auf einer technischen Information, die schwere Grad einer Schwachstelle. Und ich habe vorhin erläutert, das ist ein Riesenproblem, weil bei vielen Schwachstellen gibt es diese Information nicht. Bei vielen Schwachstellen dauert es ein Jahr. Und USA und China bewerten eine Schwachstelle, gleiche Schwachstelle, unterschiedlich aus. Und hier appelliere ich an die CISOs nochmal drüber nachzudenken, ob die nicht einfach KI-Modelle, die erklärbar sind, die Entscheidungsbäume, um weitere Informationen mit rein zu beziehen bei der Priorisierung. Wie hier sind die Schwachstellen vom Threat Actors, also von Cyberkriminellen ausgenutzt, wird das automatisiert, gibt es einen Code. Denn eins möchte ich klarstellen, also ich sehe es immer, alle sagen, wenn es kritisch ist, also diese schwere Grad technische Information, wenn kritisch ist, patch mein Team, patch immediately, wenn nicht, wartet bis zum nächsten Zyklus. Mhm. Und ich sage schon mal, basierend auf die Daten, die wir sammeln, das deckt nur 37% der Schwachstellen, die vom Angreifer ausgenutzt werden. Das heißt, das ist total, aber uneffektiv in der Sache. Und es gibt ist sehr ausbaufähig. So, das ist mein Takeaway. KI kann da sehr gut helfen. Die Daten sind auch zur Verfügung im Netz und wir können auch helfen.
Okay. Und damit außer überprüft eure Office.
Jetzt hast du tatsächlich mir vorweggegriffen, Henrike, mit dem Passwortmanager. Aber vielleicht einfach abschließend auch so ein bisschen aus der getriebenen Rolle, sich einfach mal in die Rolle des Angreifers zu versetzen. Weil meistens ist es so, dass man sich mit sich selbst beschäftigt, verteidigt und man fängt an, Burgen zu bauen und versucht, ihn zu schützen. Aber ich glaube, die Gegenseite, um da mal sich reinzuversetzen, die Brille aufzusetzen und zu sagen, okay, was würde er jetzt machen, um mich quasi anzugreifen? Und ich glaube, das ist ein wesentliches Key-Takeaway, das ich gerne den Zuhörern hier an der Stelle mitgeben würde.
Ja, das können ja sogar Privatanwender
bis
zu einem gewissen Punkt auch und sich überlegen.
Das geht einher mit deiner Passwortmanager-Thematik. Ja. Es ist erschreckend, auch in meinem Umfeld gefühlt nutzen noch sehr, sehr wenige Leute das. Und der Angreifer, wenn er ansatzweise irgendwelche Fragen beantworten kann, wie deine Schwiegermama heißt, dann kann es ziemlich schnell gehen mit dem Passwort-Hack quasi. Ja,
das ist okay, ein sehr, sehr guter Tipp. Vielen Dank.
Danke sehr.
Das war Nachgehackt, der IT-Security-Podcast. Ich hoffe, ihr habt heute genauso viel über IT-Sicherheit gelernt wie ich. Vergesst nicht, uns zu abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal und bleibt sicher. Nachgehackt ist eine Produktion von Cube5 und dem Exzellenzcluster CASA am Horst-Görz-Institut für IT-Sicherheit sowie der FISEC GmbH in Zusammenarbeit mit der Bochum Wirtschaftsentwicklung und